So, guten Morgen von mir auch.
Ja.
Guten Morgen, Paul. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Geht doch auch lauter. So. Guten Morgen, lieber Karl.
Er ist noch früh am Morgen, wenn ich zu dir erwarte. Nicht, dass die Kreisläufe zusammenbrechen. Ja, ich hatte mir überlegt, so, manchmal bekomme ich so Predigtthemen aufs Herz gelegt und dann merke ich hinterher, dass Leute kommen und sagen, Mensch, das Thema hatte mich interessiert. Aber manchmal sind es auch Themen, die so aus dem Alltag heraus entstehen, Beobachtungen, die man hat, wo ich denke, doch, das könnte auch interessant sein, als Christ auch mal darüber nachzudenken. Und das heutige Thema, der Weg zur wahren Zufriedenheit, entstand oder ist eine Aussage einer Mitarbeiterin geschuldet. Also ich habe so einige davon und die haben so eine liebenswerte Eigenschaft, dass sie oft so ihre Unzufriedenheit immer artikulieren. Nicht mit mir, das weiß ich nicht, da bin ich nicht bei, aber so andere Sachen. Und neulich kam eine zu mir und sagte, Karl, du musst doch das Gefühl haben, dass wir immer unzufrieden sind und meckern. Nun, weil ihr mich kennt und wisst, dass ich Frauen nicht widerspreche, weil sie auch immer recht haben, habe ich das natürlich bestätigt. Können Sie von meiner These allerdings nicht überzeugen, dass es im weiblichen Wesen so verankert ist, eine gewisse Unzufriedenheit zu artikulieren, aber wir Männer sie trotzdem uneingeschränkt lieben werden. Jedenfalls war das so ein Thema, wo ich dachte, ja, Zufriedenheit, was ist Zufriedenheit? Und ich denke, das ist jetzt sicherlich nicht nur auf die Frauen, ne? Ich habe ja die Ausnahmen, habe ich alle vor mir sitzen dann, sondern ich kenne auch genug Männer, die unzufrieden sind. Ich glaube, das ist ein generelles Thema, ne? So eine Unzufriedenheit. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet überhaupt zufrieden zu sein? Wir können uns ja die Frage stellen, bin ich zufrieden? Viele andere scheinen es ja nicht zu sein, wenn man sich mit denen unterhält. Aber ich glaube, diese Frage ist einfach zu kurz gesprungen, weil sie nicht alles abdeckt. Ich glaube, da gibt es keine generelle Frage. Wenn ich jetzt Weitraut fragen würde, bist du zufrieden?
Ja.
Dann würdest du sagen, ja, aber in gewissen Bereichen vielleicht nicht. Gesundheitlich würde es wahrscheinlich sagen, nein. Sondern ist so generell. Und ich glaube, dass auch, dass die Frage, ne, bist du mit dir zufrieden, bist du mit deinem Leben zufrieden, mit deiner Familie, deinem Partner, Partnerin und vielleicht mit der Gesellschaft, Staat und so weiter. Ich glaube, jeder einzelne Punkt würde eine andere Antwort ergeben. Und auch die Frage, bin ich zufrieden mit der Gemeinde? Matthias hat ja letzten Sonntag in seiner Predigt auch so die Gemeindehopper erwähnt. Also Leute, die von einer Gemeinde zur anderen ziehen, auf der Suche nach der für sie perfekten Gemeinde, die es allerdings nie geben wird. Und so kommt nach kurzer Zeit auch da wieder eine Unzufriedenheit und dann gehe ich mal woanders hin. Und wie sieht es aus mit deiner Zufriedenheit mit Gott? Hast du vielleicht von ihm mehr so für dein Leben erwartet? Hast du das Gefühl, er hat dir nicht alles gegeben, was du dir gewünscht hast? Ich denke, das kommt vor. Wir haben keinen Anspruch darauf, ein Leben ohne Schwierigkeiten zu führen. Definitiv nicht. Unser Leben ist auch kein Wunschkonzert. Auch als Christen können wir das bestätigen. Und gerade Glaubenshelden haben das sehr gut gekannt. Um einen geht es heute auch. Es geht um Paulus. Sein Leben nach der Bekehrung zu Jesus war sehr herausfordernd. Das kann man sagen. Er wurde in der Regel meistens verfolgt. Er war oft in Todesgefahren. Er wurde gesteinigt. Er wurde ausgepeitscht, er ist in Seenot geraten, er ist von einer Giftschlange gebissen worden, Hunger und Durst waren ihm nicht unbekannt. Das zeichnete ihn eigentlich aus, so nach seiner Bekehrung, sein Leben. Und trotzdem habe ich keine Stelle gefunden in der Bibel, wo er seine Unzufriedenheit äußert. Unzufriedenheit mit seinem Leben oder mit Gott, so nach der Mutter, ich gebe dir doch alles, ich gebe dir mein Leben, ich tue alles für dich und guck mal, jetzt bin ich hier in Seenot oder guck mal, jetzt werde ich hier verfolgt. Und ich glaube, dass wir von Paulus auch in dieser Hinsicht einfach viel lernen können. Ich habe Verse aus dem Philipper, insgesamt sind es 13 Verse. Da heißt es, da soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meine treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlt euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Es ist ein etwas längerer Text, aber er muss länger sein, weil er da auch in einem Zusammenhang steht und sonst würde etwas fehlen. So, in dem ersten Kapitel ruft Paulus Evodia und Syntyche auf, so ihren Streit beizulegen. Das sind ja zwei Frauen. Und ich habe das jetzt nicht gewählt, um eine These zu unterstützen, sondern ist mir hier bei der Textbearbeitung aufgefallen, dass Paulus sie auch ermahnt, ihren Streit beizulegen. Wir wissen nicht, worum es in diesem Streit geht, aber Paulus sagt ihnen, sie sollen sich wieder auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Denn sie haben Jesus als Herrn. Und ich denke, jeder, der schon etwas länger in Gemeinde ist, der kennt auch Situationen, wo da einfach Knatsch ist, wo leider keiner da ist, der sagt, Mensch, richtet euch auf das gemeinsame Ziel, richtet euch auf Jesus aus und nicht auf das, was ihr hier als Trennung für euch seht. Wir wissen auch nicht viel über diese beiden Frauen, Evodia und Syntyche, aber wir wissen, sie sind Christen, sie sind Nachfolger Jesu und sie haben gemeinsam mit Paulus für das Evangelium gekämpft. Paulus sagt hier etwas, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, weil es auch für mich so in diesem Text sich so wie so ein goldener Faden, roter Faden durchzieht. Er sagt nämlich, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Und ich denke, das ist etwas, wo wir ja schon froh sein können, egal was bei uns im Leben passiert, wenn wir wissen, unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Ich glaube, wer das sich immer wieder vor Augen führt, für den sind viele Dinge auf Erden nicht mehr so relevant. Sie sind dadurch verbunden mit dem lebendigen Gott durch den Sohn Jesus Christus, so wie wir das auch sind. Dann hatte ich so einen Vers, den Vers 4, mir vor Augen geführt. Und ich habe den schon ganz oft gehört, ich habe den auch schon ganz oft gelesen. Aber wenn man sich den mal so vor Augen führt, habe ich gedacht, er kann sehr irreführend sein. Wenn da steht, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch, ne, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch, was immer geschieht, könnt ihr so auslegen, so fatalistisch, ne, egal, was von Unglück auf mich kommt, ne, da sagt der Arzt vielleicht, so 3 Monate hast du noch, oder ein Angehöriger stirbt, da soll ich mich freuen. Ich glaube, das würde mir schwerfallen und vielleicht ist das auch gar nicht so gemeint. Und ich habe das mal so umgestellt, ist immer der gleiche Satz noch, aber in anderer Sinn. Wenn es zum Beispiel heißt, egal was auch immer geschieht, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das wäre für mich so die Auslegung. Ich glaube auch, als Paulus zum Beispiel gesteinigt wurde, dass er nicht gesagt hat, ah, schön, jetzt werde ich gesteinigt, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt gesteinigt werde, dann danke ich dir, Herr, weil ich weiß, du bist an meiner Seite und ich freue mich, dass nichts passiert, was du nicht vorhergesehen hast. Ich glaube, alles andere wäre für mich schon sehr unmenschlich. Auch wenn ich keine Angst vor dem Tod habe, möchte ich aber nicht unbedingt getötet werden. Ich glaube, es geht anderen auch so. Wenn es aber sein soll, kann ich es akzeptieren, wenn ich sage, Herr, das ist in deinem Plan, ich weiß, du bist jetzt bei mir, ne? Ich nehme das auch so an. Und es fällt mir oft auf, wenn ich so Predigten mache, dass mir dann Sätze auffallen, die ich schon so oft gehört habe, wo schon Predigten gemacht wurden. Vielleicht liege ich ja falsch, aber das wäre so meine Interpretation. Interessant finde ich auch, dass Paulus hier den Imperativ, diese Befehlsform nennt. Er sagt, freut euch, das sagt er sogar 3-mal. Ich habe mich gefragt, geht das überhaupt, dass man Freude, also Gefühle, befehlen kann? Ich könnte das nicht. Ich könnte nicht auch befehlen, mich freuen oder traurig sein oder vielleicht andere Gefühle, die Liebe haben. Und ich kann auch nicht auf Befehl zufrieden sein. So nach dem Sinn, und hör doch mal auf zu meckern. Guck doch mal, dir geht es doch gut. Nun sei doch mal zufrieden. Ich glaube, wenn ich euch das sagen würde, egal wem, ihr würdet es nicht so annehmen. Und die Zufriedenheit würde auch nicht gleich kommen. Bei mir nicht. Für mich ist Zufriedenheit so eine Kopf-, so eine Einstellungssache. Und wenn ich zufrieden sein will, aus einer inneren Überzeugtheit, aus einer inneren Einstellung, werde ich auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten von Not, Anfechtung, zufrieden sein können. Nicht aus Zwang heraus, sondern weil es meine innere, freie Überzeugung ist. Und nichts, noch kein äußerer Einfluss kann mich dann davon abhalten. Das ist das, was wir auch bei Paulus immer wieder gesehen haben, in den Situationen, wo er war. Er hatte diese Freude zu Jesus. Unsere Zuversicht und die daraus resultierende Zufriedenheit resultiert nicht nur bei uns, sondern auch bei Paulus aus dieser Verbundenheit mit Jesus und dem Frieden Gottes. In Vers 4 lesen wir das dann, dass der Geist Gottes, der Frieden Gottes über unsere Gedanken wacht und unser Innerstes bewahrt. Der Geist Gottes, der ja in uns ist, der uns schützt vor gewissen Gedanken, die nicht gut sind, die kommen hier voll zum Tragen. Und der Friede Gottes und auch das Vertrauen zu ihm, wie entsteht das? Es entsteht dadurch, dass wir wissen, so wie das im Vers 6 dann steht, wir brauchen uns um nichts oder wir sollen uns eigentlich auch um nichts. Ja, danke. Da kommen wir gleich. Sorgen machen. Alle unsere Sorgen, Nöte sollen wir mit Bitten und Flehen und Danksagung auf ihn werfen. Das ist auch etwas, was unheimlich zufrieden machen kann, wenn ich weiß, ich muss mir nicht ewig Sorgen machen. Ich habe einen Herrn, der für mich sorgt, der bei mir ist, der einen Plan mit mir hat, der die Sorgen kennt. Ich kann das auf ihn werfen. Aber so wie steht, Bitten und Flehen, Flehen ist dann schon eine etwas andere Form, aber auch mit Danksagung. Wir wissen, dass Gott bei uns ist. Er ist auf unserer Seite und ihm ist alles möglich. Ich habe öfters Gespräche mit einer Frau, die politisch genauso tickt wie ich, muss ich sagen. Der erkennt, dass die Zeiten auch sehr herausfordernd sind. Und dass wir eigentlich keinen Einfluss haben, so dieses zerstörerische Geschehen irgendwo zu ändern dann. Aber auch wenn wir uns da eins sind, es gibt immer einen Unterschied und den artikuliere ich auch, dass ich sage, ich habe einen Herrn, der alles im Griff hat, ne? Der auch die Möglichkeit hat, alles zu ändern. Und am Anfang kam natürlich auch die Frage, warum macht er denn nichts, das ist normal. Da sage ich, ja, ganz einfach, Gott hat uns einen freien Willen gegeben, uns für das Gute oder das Böse zu entscheiden. Und ich denke auch bei uns, in unserer Entscheidung liegt unsere Verantwortung gegenüber Gott. Was sollen wir tun? Das lesen wir in Vers 5. Wir sollen freundlich im Umgang mit allen Menschen sein. Das heißt, so wie ich selbst behandelt werden möchte, soll ich andere auch behandeln. Und so wie das höchste Gebot uns das auch sagt, ich soll die anderen so lieben, wie ich mich selbst liebe. Und unsere Kleinen, da kann man draußen nehmen, mal niedlich dann. So, und dann sind wir hier bei den Versen 8 und 9, die Paulus uns auch noch mit auf den Weg gibt, die eigentlich das noch so ein bisschen weiter ausführen. Das sind so für mich die inneren und die äußeren Faktoren dann. Dieser freundliche Umgang mit anderen, das ist das Äußere, das sind äußere Faktoren, was andere an mir sehen. Hier geht es mehr so um die inneren Faktoren, die in mir arbeiten. Verse 8 und 9. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und anstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie es euch gesagt und wie ich es euch gesagt und vorgelegt habe. Dann wird der Gott des Friedens bei euch sein. Der letzte Satz, dann wird der Gott des Friedens bei euch sein, erinnert mich ganz stark an Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen. Also wenn wir dieses Gott wohlgefällige Leben leben, dann werden wir auch eine Erfüllung haben, dann leben wir in seinem Willen. Die Frage, die jetzt aber aufkommen kann, ist natürlich, wenn ich das nicht mache, lässt Gott mich dann fallen. Ich weiß, es gibt da ganz viele Auslegungen. Persönlich, und das ist auch meine Meinung, ich glaube, es reicht nicht, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin, leise Musik, und dann wird aufgerufen, ne, du kannst jetzt Jesus annehmen und Sünden vergeben. Und ich mache das auch, so nach dem Motto, kann ja nicht schaden, ich sage das auch. Aber so das ganze Leben danach hat nichts mit Jesus zu tun. Das ist meine Meinung, mag nicht stimmen, ich bin nicht Gott und das ist auch gut so. Aber ich glaube, hier ist keine Kindschaft Gottes. Ich glaube aber, da wo eine Kindschaft Gottes ist, wo ich Gotteskind bin, kann ich mich nur selbst lösen. Gott wird mich nicht aus dieser Familie hinausstoßen. Und natürlich wissen wir auch, dass wir immer wieder sündigen. Aber wir wissen auch aus der Schrift, wir können zu Gott kommen, wir kriegen Vergebung, wenn wir es bereuen und wenn wir es artikulieren, dann sind wir wieder ganz im Reinen. Was ist aber, wenn ich immer wieder sündige? Ich glaube, dass ich einfach die Beziehung mit Gott trübe. Der Heilige Geist, heißt es auch, der kann sich zurückziehen. Ne? Die Erwartung, die Gott eigentlich mit meinem Leben hätte, erfülle ich nicht. Wobei ich auch immer sagen muss, als ich ein Ja gesagt habe, wusste er schon, was ich alles machen werde. Das war für ihn keine Überraschung. So, Gott, damit, das hätte ich dir aber nicht zugetraut. Ne? Damals hast du aber ganz anders gewirkt. Ich glaube, wenn wir auch in dieser Hinsicht einfach Gott in unserem Herzen tragen und auch so unsere Sünden immer wieder vor ihm bringen, sagen, ich weiß, ne, und es kommt wieder vor, dass wir nicht von ihm verworfen werden. Aber eine Unzufriedenheit durch unseren Lebenswandel, davon bin ich überzeugt, als Christen wird einfach gegeben sein. Frage, die ich mir gestellt habe, war Paulus mit seinem Leben zufrieden? Ich glaube, das können wir bejahen. Und auch deshalb, weil er hat sein Leben wirklich ganz in den Dienst von Jesus gestellt. Er hat alles von ihm angenommen und er wusste, ich bin von ihm getragen. Nichts passiert, was er nicht letztendlich vorgesehen hat oder was er mir auch zugemutet hat. Ihm wurde auch viel zugemutet, aber er konnte es in der Kraft Jesu auch tragen. Und In Römer 8, 28 bestätigt er das auch. Eines aber wissen wir, sagt er da. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie zu ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Ne? Hier war ihm schon ganz klar, da ist eine Berufung, aber wir sollen auch gleich werden. Und bei manchen dauert es vielleicht, oder gleicher, Jesus gleicher, bei manchen dauert es vielleicht länger, aber wenn der Wille da ist, dass du sagst, nein, Jesus ist für mich nicht nur irgendeine historische Figur oder eine Figur, die, ja, die ist einfach da, sondern ich möchte dich auch so werden, mit allen Schwierigkeiten das umzusetzen, glaube ich, dass du ein Kind Gottes bist und ja, auch so dieses ewige Leben, diesen Namen im Buch des Lebens auch ja, eingetragen bekommen hast. Warum war Paulus mit seinem Leben so glaubwürdig? Weil er das, was er sagte, auch lebte und erlebte. Und ich bin davon überzeugt, wenn es nicht so gewesen wäre, er war eigentlich unter ständiger Beobachtung. Und er hätte nicht nur Freunde in seinem Umfeld, er hat auch viele, die eigentlich nur darauf warteten, ihn diskreditieren zu können. Und es wäre ein Vergnügen gewesen zu sagen, erzähl doch mal, aber es entspricht nicht deinem Leben dann. Paulus kannte gute und er kannte schlechte Zeiten. Wir lesen das hier in den Versen 11 bis 13. Ich sage euch das nicht etwa der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Auch hier ist die Frage beantwortet, ist er zufrieden oder nicht? Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der in mir ist, mich stark macht. Hier lesen wir nichts darüber, dass Paulus sich beschwert über sein Leben, über die Schwierigkeiten, die er hatte, über die schlimmen Zeiten, die er durchleben musste. Ganz im Gegenteil. Wir lesen, er war in jeder Lebenslage zufrieden. Paulus war in seinem Inneren so auf Jesus, auf seinen Herrn fixiert, er hat ihm so vertraut, dass alles andere für ihn eine Nebenrolle spielte. Ob er viel hatte, ob er wenig hatte, ob er Hunger oder Durst hatte, das war für ihn nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war der Blick auf seinen Herrn, der ihm auch immer wieder die Kraft gab, wo er als Mensch wahrscheinlich gesagt hätte, also sorry, jetzt bin ich hier raus aus dem Film. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist die Zufriedenheit aufgrund dieses Vertrauens. Und Jesus sagt ja selbst auch, es ist alles möglich, dem, der da glaubt. Das war in einer Zusammenhang, aber die Aussage steht nach wie vor. Und ich habe mich gefragt, was ist so das biblische Verständnis, wie kann man das vielleicht ausdrücken, von Zufriedenheit? Ich denke, Zufriedenheit ist kein Gefühl des Wohlbefindens. Ne? Weil die Umstände es mit uns gut meinen, weil ich mein Leben so im Griff habe, sondern ich glaube, es ist die Gewissheit, dass ich in allen Umständen, wo ich mich befinde, Jesus an meiner Seite habe und von ihm getragen werde. Zufriedenheit beruht nicht auf dieser äußeren Umstände, so auf einer inneren, auf einer tiefen Verbundenheit mit Gott. Zufriedenheit kommt vom Herzen. Ich denke, wir wissen das alle, alles Materielle macht mich zufrieden. Du kannst viel Geld haben, das beruhigt sicherlich, aber es macht dich zufrieden. Du kannst ein tolles Haus haben, eine Villa, wo du sagst, guck das mal an, es wird dich genauso wenig zufrieden machen wie teure Sportautos oder was auch immer. Vielleicht kurzfristig sagst du, Mensch, tolle Sache, aber man gewöhnt sich ganz schnell daran und dann kommt die Frage immer nach dem Mehr. Rockefeller, der damals in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der reichste Mann der Welt war, wurde gefragt, was ihn zufrieden macht. Und er sagte, ein Dollar mehr. Das ist so diese Einstellung. Immer mehr. Und wir sind in vielen Fällen nicht anders. Wir kennen alle einen Mann aus der Bibel, der alles hatte. Macht, Ansehen, Ruhm, Frauen im Übermaß. Wenn wir uns mal angucken, wie er im Nachhinein das alles beurteilte, dann werden wir uns vielleicht wundern. Prediger 2. Ich sprach in meinem Herzen, auf denn, versuche es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es und zur Freude, was schafft die? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu tun gut wäre unter dem Himmel, die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Gold und Silber und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügung der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht haben, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach dem Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Ich finde das sehr interessant, wenn man das so liest. Ne? Wir wissen ja auch, ne? Er hat ja wirklich alles gehabt. Ne? Er konnte sich alles schaffen. Wenn ich jetzt überlege, ne? Das wäre ich. Und egal was, ne? Ich hätte da so aus der Fülle heraus alles wäre mir möglich, im Materiellen, da muss ich sagen, das ernüchternde Fazit von ihm am Ende ist, alles war nichtig, ein Haschen nach dem Wind. Vielleicht hast du ja auch so noch viele Wünsche in deinem Herzen und sagst, ja, wenn das erstmal soweit ist, dann bin ich zufrieden. Und ich kann dir sagen, du irrst. Wir können uns auch Belohnungssysteme aufbauen, wir kennen das. Alle, ob es Shoppen ist, Sport, Aktivitäten, selbst Sex, Arbeit und so weiter, seelisch, geistig und geistlich werden wir nicht satt werden. Satt werden wir durch die Nahrung, die Gott bereitgestellt hat. Matthäus 4 sagt Jesus uns das. Da trat der Versucher, also der Teufel, an ihn heran und sagte, Jesus kam ja da aus der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ergänzend dazu auch im Alten Testament, Amos 8, Vers 11, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte des Herrn zu hören. Das ist das, was uns satt macht, Gottes Wort, Gottes Anwesenheit. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist nicht, dass du alles haben musst, was du willst. Es ist genau andersrum. Es ist die Fähigkeit zu wollen und zu akzeptieren, was du bekommen hast. Die Fähigkeit zu wollen und zu akzeptieren, was du bekommen hast. Mit allem in meinem Leben zufrieden zu sein, was ich von Gott bekomme und zu wissen, das hat er für mich vorgesehen. Ihn in meinem Leben zu haben und nicht zu vermissen, was ich nicht habe, weil ich weiß, er teilt mir das zu, was für mich gut ist. Egal, in welcher Situation ich bin, so wie Paulus auch, Mangel oder Überfluss. Zufriedenheit ist also eine Entscheidung der Gedanken. Das ist das, was Susi vorhin auch sagt. In der Bibel werden Gedanken immer als Entscheider für Fluch und Segen dahingestellt. Entscheidungen, die aufgrund von guten Gedanken kommen, bringen Segen und die eben aufgrund von schlechten Gedanken kommen, eben den Fluch. Das ist ein zentrales Thema in verschiedenen biblischen Texten, wo gesagt wird, dass Fluch und Segen vor dem Menschen liegen und er sich für Fluch oder Segen entscheiden soll oder muss. Matthäus 15 sehen wir dann Auswirkungen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Das sind die Dinge, die aus diesen bösen Gedanken kommen. Wir wissen auch, dass aus Gedanken ganz schnell Taten werden. Ein Beispiel dazu in Matthäus 5, 27. Da sagt Jesus selbst, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ehebruch fängt in Gedanken an. Das ist bei den meisten. Wenn Leute Affäre haben, ist das in der Regel nie so ganz plötzlich, ups, habe ich gesehen, konnte ich nicht anders, sondern es ist immer ein Prozess gewesen. Es sind immer wieder Entscheidungen gewesen, bis diese Entscheidung nachher zum Ehebruch kam. Und Jesus sagt, es fängt bei euch in den Gedanken an. Hütet euch. So der Friede Gottes, der auch in uns, Gottes Geist, der unsere Gedanken kontrolliert und sagt dazu, lass es mal sein, geh da nicht weiter drauf ein in deinen Gedanken, weil ganz schnell werden die Taten, auch in anderen Bereichen. Wahre Zufriedenheit finden wir nicht in dieser Welt, egal wie schön die Frau ist. Und ich denke mal, Salomo hat das auch bestätigt und er hat bald über 700 Frauen gehabt und ich bin davon überzeugt, es waren nicht die Hechtlisten, die er da bekommen hatte. Wir finden unsere Zufriedenheit ausschließlich bei Gott, unserem Schöpfer, nie in materiellen Dingen und auch nicht in einer Berühmtheit. Also ich will ganz berühmt werden, damit die Leute mich kennen. Wir kennen alle Napoleon. Hat einer von Ihnen schon mal ihn gesehen? Nee, Bilder, aber letztendlich ist es auch schiegal. Er war nur ein Mensch und er ist jetzt irgendwo nicht mehr da. Egal, was für Namen wir uns machen wollen, es hat alles keinen Bestand. Das, was Bestand hat, und Timotheus sagt das auch, ist diese enge Verbindung zum Herrn. 1. Timotheus 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, das finde ich auch interessant, man kann sich, was den irdischen Besitz antrifft, mit wenigen zufrieden geben. Das ist eine ganz interessante Aussage. Also Ehrfurcht vor Gott bringt großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich auch mit wenigen zufrieden geben. Also wenn nicht, scheint das irgendwo die Ehrfurcht vor Gott so ein bisschen einzuschränken. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir haben auch nichts, werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ich denke, wir leben heute auch in so einer Zeit, wo wir immer mehr, du musst mal mehr haben, du musst mal was Besseres haben. Aber wir wissen doch auch, nicht nur von uns selbst, eigentlich tut es uns ja gar nicht gut. Das sind ja ganz andere Dinge, die gut sind dann. Der Sinn des Lebens ist halt, Gott kennenzulernen, ihm die Ehre zu geben, ihn mit unserem Leben zu verherrlichen, ihn anzubeten und ihm zu danken. Und ich denke, wer das von ganzem Herzen auch tut, wird erleben, wie wahre Zufriedenheit in seinem Leben größer wird, die auf voll und ganz Genüge leistet. Ich hatte so eine Geschichte gefunden von Glück und Zufriedenheit. Erst habe ich gedacht, eigentlich passt sie gar nicht richtig rein, aber irgendwo, denke ich, kriegen wir die Kurve schon hin dann. Zumal sie ja auch als Geschichte da stand. Und zwar geht es da um einen alten, weisen Mann, der in einem Dorf lebte und eben dafür bekannt war. Er war immer zufrieden und hat immer die Ruhe bewahrt. Und selbst wenn das ganze Dorf in Aufruhr war, er hatte immer ein Lächeln, er war immer zufrieden. Und eines Tages gab es ein paar junge Männer, die schon viele Jahre durchs Land gereist sind, so auf der Suche nach dem Geheimnis für ein glückliches und zufriedenes Leben. Und als sie in das Dorf kamen, wurde dieser alte, weise Mann ihnen empfohlen. Sie sind hin und gefragt, alter, weiser Mann, was ist so dein Geheimnis, dass du immer glücklich und zufrieden bist? Wie schaffst du das, immer so ruhig und gelassen zu bleiben? Und er antwortete, wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Ne? Wenn ich esse, dann esse ich. Die guckt mir an und sagt, bitte treib keinen Sport mit uns. Wir sitzen auch, wir liegen, wir gehen, wir essen dann. Was ist jetzt dein Geheimnis dann? Und der weise Mann fing an, wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Und er merkte, die wurden schon ein bisschen unmutig und ungeduldig. Und er sagte, sicher, auch ihr liegt, sitzt, geht und esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon an das Aufstehen. Während ihr aufsteht, denkt ihr schon, wohin ihr geht. Während ihr geht, denkt ihr schon, was ihr esst. Und ihr seid gedanklich nie angekommen. Ihr seid nie, eure Gedanken sind nie da, wo ihr jetzt seid, sondern ihr seid schon immer woanders. Das Glück findet ihr aber weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Und zum Teil gebe ich ihm auch vollkommen recht, wir wissen natürlich, unsere Zukunft bei Gott ist das, was eigentlich so das Glück bedeutet, aber trotzdem hat er nicht Unrecht. Deswegen habe ich die Geschichte auch trotzdem genommen, weil wenn wir in die Vergangenheit gucken, und ich merke das bei vielen, die noch älter sind als ich, die in die Vergangenheit gucken, merke ich, wie viel Bitterkeit da ist. Hätte ich mal damals das gemacht, damals war ich noch jung und fit, damals habe ich Entscheidungen getroffen, die mir heute wehtun. Und das macht mich zufrieden. Gucke ich in die Zukunft vielleicht, dann sehe ich eben so, wenn ich alt werde, dann bin ich vielleicht im Altenheim, dann muss ich mit den Entscheidungen leben, die ich getroffen habe. Das ist es auch nicht. Wenn wir aber im Hier und Jetzt leben, dann können wir auch das genießen, egal wie viel oder wie wenig ist, das, was wir momentan haben. Und ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist und jeden Tag mit mir gemeinsam geht. Ich muss nicht nach vorne gucken, ich kann es sowieso nicht ändern und ich kann auch die Vergangenheit nicht ändern. Ich hatte so als letzten Vers Hiob genommen. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich dahin fahren. Der Herr hat gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir hatten das so ähnlich schon mal mit Timotheus. Wir kommen mit nichts auf die Erde und egal wie reich wir sind, wir werden mit nichts auch wieder gehen. Wir wissen, dass wir vor Gott treten können und auch etwas mitbringen. Das gibt es, diese Belohnung. Der eine geht dann durchs Feuer, der hat dann nur Strom mitgebracht, der andere Edelsteine. Aber ich finde diese Aussage auch gut, in dem Sinne Zufriedenheit. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Wir müssen nicht irgendwo unzufrieden sein mit dem, was uns vielleicht genommen wird, weil wir wissen, Gott hat damit einen Sinn. Er hatte mit Hiob auch wirklich einen Sinn und wir wissen, er hätte das Doppelte auch bekommen. Wir können also wirklich uns freuen und zufrieden sein mit dem, was Gott uns gibt und sollen nicht traurig oder unzufrieden sein, wenn wir meinen, uns fehlt etwas. Und ich glaube, wenn wir so denken, wenn wir so handeln, dann werden wir etwas erleben, was ich so diese wahre Zufriedenheit nennen würde. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, ja, dass wir auch von dir alles so erlebt haben, Herr. Du bist nicht als König und als Reicher auf die Welt gekommen. Du bist in einer Krippe geboren worden, wo es zugig war, Herr. Und ja, du hast auch in deinem Leben nicht diese Reichtümer gehabt, aber du hast deinen Vater an deiner Seite gehabt, Herr. Du hast deinen Auftrag gehabt, den hast du gelebt, Herr. Und dafür bist du auch gestorben, nämlich für uns, Herr. Und wir wollen dir dafür danken. Wir wollen auch immer wieder auf dich schauen. Wir wollen auch auf die vielen Menschen in der Bibel schauen, so wie Paulus auch, Herr, die wirklich ihr Leben gegeben haben und nachher sagen konnten, ich bin zufrieden mit dem, was ich hatte und ich bin zufrieden mit dem, was ich nicht hatte, Herr. Und das wollen wir auch sagen können. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz wirklich anrührst, dass wir das erkennen und dass wir dir allein die Ehre geben wollen, Herr. Amen. Amen.
Wir waren gestern frühstücken in der großen Stadt mit einer unserer Töchter und Familie und mit der Oma meines Schwiegersohns. Die Frau kam von Weitem und wir wurden überschüttet mit Komplimenten. Die ist so. Dann saßen wir beim Frühstück, sie hatte so ein kleines Täschchen und hat das meinem Mann gegeben und sagt, da ist ein Rosenkranz drin, damit dein Vater sich daran erinnert, wo seine Wurzeln sind. Die Frau ist gläubig, tiefgläubig und ganz, ganz, ganz lieb. Die war noch nie irgendwie zu uns böse. Wir haben noch nie was Böses gehört von der. Und die meinte es gut. Das ist jetzt nicht lächerlich mit dem Rosenkranz, sondern die ist gläubig. Die glaubt an den Herrn. Alles fein. Wir haben schön gegessen. Wir waren anschließend bei Hitze noch im Kaufhaus. Dann hat diese alte Dame, der war das ganz wichtig, ihren Urenkelkindern was gekauft. Und wir haben gedacht, boah, das ist so heiß. Die Arme, die ging am Stock, die ist die Rolltreppe hoch. Und wir hatten ein ganz schlechtes Gefühl. Heute Morgen gucke ich in mein Handy und sie schrieb, liebe Susi, lieber Karl, vielen Dank für diesen wunderschönen Tag, den ich gestern hatte. Ich werde lange dran zurückdenken. So, so lieb. Und so zufrieden. Die wohnt auf dem Mühlenberg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Stadtteil in Hannover, der nicht so schön ist. Mühlenberg. Aber sie wirkt dort in ihrem Umfeld, was eigentlich immer schlimmer wird. Aber sie wirkt dort als gläubige, ältere Frau. Und das ist für mich wirklich so ein Sinnbild für zufrieden sein und für ganz lieb sein. Ne, wo ich oft denke, oh, so möchte ich im Alter sein. Ne? Nur liebe Sachen reden. Ey, wie kann man sowas denn tun? Das ist wirklich genial. Wie schön war das denn? Und als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das passte jetzt. Ich weiß noch nicht, was mit meinem Predigt, aber es passte. Ich bin dankbar, dass ich diese Frau kennen darf, schon seit ein paar Jahren. Wir nehmen jetzt gemeinsam das Abendmahl ein und ich würde gerne die Einsetzungsworte aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und unser Herr Jesus, er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der vor euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich bete und dann nehmen wir wie gewohnt das Abendmahl. Ja, Herr. Dank sei dir von Herzen für das, was du für uns getan hast. Danke, Herr, weil du das Werk am Kreuz getan hast, weil du durch den Tod gegangen bist, Herr, und nicht gestorben bist. Weil du lebst und in Ewigkeit lebst, Herr, dürfen auch wir leben. Und danke, Herr, dass wir sonst keinen Grund hätten, hier zu sitzen, dich gemeinsam zu loben, dich gemeinsam zu preisen. Du bist der Grund für alles. Du bist der Fels, auf dem wir unser Lebenshaus gebaut haben. Und du, Herr, bist ein unerschütterlicher Fels. Egal wie die Umstände um uns herum sein mögen, Herr, ob wir, so wie Paulus das sagt, gerade in guten Zeiten sind oder ob es gerade böse Zeiten sind, Herr, du bist dieser unverrückbare Grund, auf dem wir mit beiden Beinen feststehen dürfen. Und wir dürfen dich loben und wir dürfen dich preisen. Und wir dürfen ja auch unserer Seele befehlen, Herr, dich zu loben. Und wir dürfen uns freuen, alle Zeit, weil wir dich haben, Herr. Danke. Amen. Amen.